Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich das Thema Liebe und Verliebtsein. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ich habe heute einen Gast da. Und das ist eine junge Frau und die ist sehr, sehr verliebt. Herzlich willkommen, Helena. Helena Schäfer, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Tarek, für dieses unglaublich charmante und auch ein bisschen geheimnisvolle Intro. Ich denke, wir sollten es mal direkt auflösen, oder? Wir sind ja nicht in einem Flirt-Podcast.
Nee, wir sind nicht, ja. Wobei, ich glaube, Vertrieb und Flirten hat ja auch ein bisschen was miteinander zu tun. Nein, verrat uns doch mal, in wen oder was du so verliebt bist.
Ganz originell, ich bin vertriebsverliebt. Vielleicht kennt man mich, hat man mich vielleicht schon mal gesehen, bin tatsächlich noch relativ Newcomerin auf diesem Gebiet. Seit 2 Jahren habe ich einen eigenen Podcast eben unter dem Namen Vertriebsverliebt. Das ist meine Marke und ich kann wirklich sagen, dieser Name passt wie Faust aufs Auge.
Absolut. Die Helena und ich, wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen. Sie hat ja auch einen Podcast, Vertriebsverliebt. Also hört da unbedingt mal rein. Und Helena hat mich vor gar nicht so langer Zeit mal angeschrieben und hat gesagt, hey, sie hätte Bock auf einen gemeinsamen Podcast. Und als ich das Thema gelesen habe, Vertriebsverliebt, wusste ich, wenn die Helena gerade Sätze sprechen kann, dann lade ich die auf jeden Fall ein. Weil dieses Thema, diesen Titel Vertriebsverliebt, mega. Ich glaube, Helena, hättest du den nicht gehabt, dann hätte ich den irgendwann mal gehabt. Mein erster Claim war ja Verkaufen aus Leidenschaft. Du hast es gleich richtig benannt, Vertriebsverliebt. Wunderbar. Ich finde es toll, wenn Menschen Vertrieb lieben. Das ist einer der schönsten und gleichzeitig einer der anspruchsvollsten Berufe. Und dann haben wir uns überlegt, über was reden wir beide? Wollen wir uns ein Thema rausgreifen? Und die Helena und ich, wir waren uns einig. Nee, wir reden einfach über unser Lieblingsthema. Verkaufen. Vertrieb. Weil, also, wenn die Helena da vertriebsverliebt ist, dann bin ich das auch. Und dann tauschen wir uns einfach mal über Vertrieb aus und vielleicht auch über ein paar andere Aspekte. Was mich jetzt besonders interessiert und wahrscheinlich alle, die hier zuhören, weil möglicherweise stehst du gerade an so einem Punkt, dass du überlegst, ja, ich sollte mal ein bisschen mehr Vertrieb machen, darum hörst du diesen Podcast vielleicht. Und es ist auch immer schön zu wissen, warum, Helena, hast du dich in das Thema Vertrieb verliebt? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie war so das erste Treffen? Erzähl mal.
Du, ich kann jetzt natürlich die ganze romantische Geschichte erzählen mit allen Höhen und Tiefen oder es versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, ich würde mich für Zweiteres entscheiden.
Ach, schade. Ich glaube, manche denken so, oh.
Ich sag mal so, zusammenfassend, ich nehme jetzt den Mittelweg. Ich bin tatsächlich zum Vertrieb aus Not gekommen. Tatsächlich, was ich jetzt im Endeffekt sagen kann, das war einfach der größte Segen. Ich musste einfach schauen, dass ich relativ schnell zu Geld komme und auch viel Ablenkung habe. Weil ich nämlich vor gut 4 Jahren, also damit ihr es auch einschätzen könnt, ich werde jetzt in 3 Wochen 27, bin zum Vertrieb gekommen, hatte erste Berührungspunkte so mit 21, 22 und vor 4 Jahren hatte ich eine ziemlich schwere Zeit. Da hatte ich einen Burnout tatsächlich. Ja, Burnout ist nicht keine Alterssache oder so. Mir ging es einfach nicht gut zu dieser Zeit. Ich hatte viel um die Ohren, bin umgezogen und so weiter. Und dann bin ich total ausgebrannt. Und ich dachte mir dann so, boah, ich muss irgendwas ändern. Nachdem ich mich dann erholt habe, mir eine Auszeit genommen habe, ich muss irgendwas machen, was mich ablenkt, wo ich viel unterwegs bin, wo ich irgendwie raus aus meiner Wohnung, aus dem Umfeld komme. Und dann habe ich mich einfach auf irgendwelche Außendienststellen beworben, teilweise, wo du so Hygienetücher, Desinfektionsmittel verkaufst und auch in verschiedenen anderen Branchen, Versicherungsbranche, Finanzbranche und auch die Medienbranche. Und da bin ich jetzt stecken geblieben und habe mich besonders in die Branche verknallt, weil es cool ist, schnelllebig ist, du erlebst viel, der Bedarf ist hoch. Und so bin ich jetzt, wie gesagt, zum Segen gekommen und jetzt seit 4 Jahren im Außendienst in der Medienbranche unterwegs.
Ich glaube, jetzt, wo du das so sagst, und auch danke für deine Offenheit da, Helena, da sind, glaube ich, manche ein paar Mal jetzt gerade gestolpert und dann wie Burnout und dann gehst du in Vertrieb. Was ist das? So eine Art Schocktherapie oder was hattest du da vor? Weil ja gerade im Vertrieb, da werden ja schnelle Runden gedreht.
Auf jeden Fall, ja.
Wie hat, vielleicht, wenn auch jemand in einer ähnlichen Situation steckt, wie hat denn dir der Vertrieb dabei geholfen, wenn ich das so fragen darf?
Gute Frage. Gute Frage tatsächlich. Ich kann jetzt hier nur so ein bisschen hypothetisch sprechen. so ein bisschen in Annahmen. Ich glaube, wenn du einen gewissen Charakterzug hast, und zwar, wenn du einfach Bock hast, was zu machen, wenn du so eine Umsetzungsbereitschaft auch hast, einfach Lust hast, so schnell in die Umsetzung zu gehen. Und das war bei mir schon immer der Fall. Ich war schon immer im Kindergarten sehr so, ich will Fahrrad fahren, lernen, zack. Einfach genommen, ohne große Anleitung, einfach los. Und das hat man entweder oder nicht. Also so ein Grundzug, sag ich mal. Und deswegen hat mir der Vertrieb da rausgeholfen, weil ich einfach wusste, hey Mensch, da kann ich viel umsetzen. Ich kann mich mit mir selber viel, also ich kann meine Skills so in so einer Hands-on-Mentality sehr, sehr weit selber weiterentwickeln. Ich brauche da nicht so viel Input von außen. Und das hat mir insofern geholfen, weil es mir selber gezeigt hat, wie viel Wert meine Fähigkeiten und Skills eigentlich sind. Und dadurch hat sich so eine extreme Wertschätzung, so ein Selbstvertrauen immer weiter aufgebaut. Und das ist so ein bisschen das, denke ich, wie mir der Vertrieb dabei geholfen hat, aus dieser Situation herauszukommen.
Das heißt, ich versuch's mal zusammenzufassen. Das heißt, so dieses unmittelbare Feedback, was ich hier gemacht habe, war gut, weil ich krieg Deal or No Deal.
Genau, ja.
Kannst du sagen? Okay, dann muss ich natürlich die nächste Frage anschließen. Wie gehst du denn dann mit Niederlagen um? Also wenn mal ein Kunde nicht will oder eine Kundin? Was macht das mit dir?
Man muss ja tatsächlich ehrlicherweise sagen, weil du es gerade so verschluckt hast, das Wort mal nicht will. Also tatsächlich ist das ja im Vertrieb vor allem mehr Gang und Gäbe als die Deals, die reinkommen. Also mehr diese Ablehnung, mehr die Neins, die Terminabsagen, die man kassiert, ja dieses vertröstet werden. Naja, wie geht man damit um? Es einfach zu akzeptieren, dass das Teil vom Job ist und dass am Ende des Tages im Vertrieb das eine Statistik ist. Je mehr ich sähe, desto reifer wird meine Ernte. Wenn ich 10 Samen sähe, dann verschimmeln 8 und eine Frucht kommt dann vielleicht am Ende des Tages raus. Ja. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir denke, du, schau mal, jetzt hast du 6 Absagen kassiert, 3 Termine sind nicht zustande gekommen, aber wenn ich meine Aktivitäten weiterhin hochhalte, dann wird das am Ende des Tages, der 10., 20., 30. Termin wird dann ein Deal. Und das ist einfach das, was dazugehört im Vertrieb.
Da versprühe ich jetzt gerade Herzchen, weil genau dieser Punkt ist doch so entscheidend. Was viele nicht verstanden haben, die denken ja, Verkaufen ist irgendeine Magie. Und du bringst es ja so schön auf den Punkt. Verkaufen ist eins, Mathematik.
Ja.
Und sich statistisch eine Chance auf Erfolg geben. Ich glaube, ganz viele Leute kennen ja noch nicht mal ihre Kennzahlen, auch wenn da das Wort kennen drin steht. Die wissen ja gar nicht, welche Aktivitäten oder wie viel von der Aktivität muss ich denn durchführen, bis ich zu dem gewünschten Ergebnis komme. Viele hören so kurz davor auf. Und du sagst es ganz richtig, ich muss einfach entsprechend meiner Kennzahlen arbeiten. Und dann wird schon und dann kann ich das akzeptieren. Dann ist es auch weniger aus dem Ding raus, oh, es liegt nur an mir und kosmische Strahlung ist heute schlecht oder weil heute Montag ist oder ich habe vergessen, meinen Fruchtbarkeitstanz zu machen. Ja. Whatever. Da gibt es ja die gutesten Theorien. Ja, finde ich also sehr schön. Also das heißt, Statistik hilft dir, auch mit den Ablehnungen umzugehen. Kann man so
sagen? Auf jeden Fall, weil du einfach weißt, da wird am Ende des Tages ein Licht am Ende des Tunnels sein. Das ist einfach so. Ne? Und egal, wenn du hast dann einfach Phasen. Natürlich ist es dann in der Theorie eine Statistik. In der Praxis läuft es so. 3, 4, 5, 6 Wochen laufen halt einfach mal auf gut Deutsch gesagt scheiße. Dafür dann aber 4, 5, 6 Wochen wieder besser. Ne? Und das ist am Ende des Tages so ein Ausgleich, den man hat.
Wenn du immer in deiner Zahl bleibst. Manche machen ja den Fehler, wenn es mal schlechter läuft, dann reduzieren sie ihre Aktivität.
Ja, genau.
Ja, und manche wissen ja gar nicht. Also die sagen, oh, die Woche ist es schlecht gelaufen. Und ich lasse mir dann gerne die Zahlen zeigen. Dann sage ich, naja, die Woche hast du es auch nicht ernst gemeint. Weil letzte Woche, ich mache ein einfaches Beispiel, hattest du 150 Hörerkontakte, diese Woche hattest du nur 60. In welcher Welt genau soll denn das funktionieren? Letzte Woche hast du knapp deine Ziele erreicht. Wie hätten das mit 60 Kontakten klappen sollen? Und ich glaube, das blenden sehr viele aus und wird auch in der Führung oftmals falsch gemacht. Weil den Leuten das nicht beigebracht wird. Die meisten können auch nicht mal Quoten ausrechnen.
Ja, wobei Quoten, also Kennzahlen sind schon sehr, sehr wichtig. Aber das, was wichtiger ist, ist am Ende des Tages die Aktivität, die dahinter steht. Und das fällt mir jetzt gerade, ich habe ja ein Jobangebot jetzt angenommen vor einem Monat, bin Handelsvertreterin, das heißt, habe den Hauptauftraggeber gewechselt. Und ich merke einfach auch, das hatten wir ja auch bei mir im Interview, dass vor allem, es ist am Ende des Tages egal, ob du jetzt einen Telefontag durchziehst mit 150 Anwahlen oder 200, wenn man es richtig übertreiben will. Wenn man es schafft, diese Aktivität, also wie soll ich das am besten erklären? wenn du auch kleine Aktivitäten hast, das möchte ich eigentlich damit sagen. Also du wirst am Ende des Tages auch weit kommen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht der Typ dafür bist, so 150 Anwahlen am Tag durchzuballern, da zwingt dich keiner für. Aber wenn du das aufteilst zum Beispiel auf 3, 4 oder 5 Tage, dann hast du vielleicht 30 Anwahlen pro Tag, kannst doch deine E-Mails machen, deine Angebote verschicken und kommst trotzdem auf deine Aktivitäten am Ende des Tages.
Ja. Ja, also was du sagst, wichtiger Punkt. Ich bin kein Fan von diesem Einmal-Telefonblock. Das sehe ich in so vielen Planungen. So ein Tag in der Woche. Also manche planen sich so den einen Tag an und sagen, oh, am Donnerstag telefoniere ich wie so ein Verrückter. Und dann zufällig hat der Goldfisch Geburtstag am Donnerstag und dann klappt es leider nicht mit dem Telefonieren. Und das ist schwierig. Ich sage den Leuten, dann mach doch lieber jeden Tag mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Kontinuität. Und wenn du das immer machst, jeden Tag, Hörerkontakt, zum Beispiel im Telefon oder jeden Tag Leute anschreibst, dann muss es doch wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn du da nicht irgendeinen Erfolg hast. Natürlich ergibt es dann Sinn, wenn du mal die Aktivitäten hoch hast, an der Qualitätsschraube zu drehen.
Ja.
Aber manche sagen, wenn ich mal richtig gut bin, dann lege ich los. Das ist so wie gar nicht loslegen. Ja. Das ist so, wenn ich mal einen guten Body habe, gehe ich das erste Mal ins Fitnessstudio. Mhm. Mhm. Richtig guter Plan. Also, ja, alles schon gehört.
Ja.
Also, ne? Und das ist ein guter Punkt. Das heißt also, bei dir ist jeden Tag gibt's irgendeinen vertrieblichen Move, kann man so sagen?
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, ich meine, ich weiß nicht, ob das veraltet ist oder einfach Geschmackssache oder Typsache oder Branchensache. Für mich persönlich ist es, wie ich es ja gerade gesagt habe, die Aktivitäten bestimmen am Ende des Tages deinen Erfolg. Und es ist einfach im Vertrieb normal, dass manche Sachen einfach dazwischen kommen. Dann ruft mal ein Kunde zurück, der zum Beispiel das letzte Angebot nochmal besprechen will. Sagst ihm dann, nee, heute nicht, heute mache ich meine Kaltakquise und dann telefonieren wir morgen zum Beispiel darüber. Oder dein Teamleiter ruft dich an, dein Verkaufsleiter und möchte irgendwas Wichtiges für die nächste Kampagne mit dir besprechen. Und schon ist man raus aus diesem Rhythmus, guckt sich dann so einen Tag an und sagt dann, oh, von meinem Ziel, was ich mir gesetzt habe an 150 Anwahlen, habe ich aber nur 40 geschafft, also bin ich schlecht und dein Selbstvertrauen geht runter. So. Am Ende des Tages muss man halt einfach schauen, welcher Style passt zu mir, welche Blöcke passen am besten zu mir, was passt am besten zu meiner Branche, was will meine Verkaufsleitung sehen und daraus macht man dann so ein bisschen seinen eigenen Akquiseplan, seinen eigenen Vertriebsplan.
Ja, wichtig dabei, wenn ich das ergänzen darf, ist einfach tatsächlich, dass man innerhalb seiner Quote bleibt. Weil, ne, wenn man seine Kennzahlen, dafür sind sie ja da. Wenn ich einfach weiß, ich muss 10 Leute anrufen für einen Termin und ich rufe halt immer nur 5 an. Das ist halt dämlich. Ja, das heißt, da muss man das halt so aufteilen, dass man die Leute regelmäßig anruft. Und mich entspannt es, hat es immer sehr entspannt. Man kann natürlich sagen, ich telefoniere heute, bis ich 3 Termine habe. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mir immer eine Zeit gesetzt. Ich sage, ich telefoniere jetzt so lang, egal was. Ich habe sogar so eine Sanduhr. Ja, manche, ne, die jetzt das auf YouTube hier sehen, die sehen hier über mir, da steht da neben dieser Feder, steht da so eine alte große Sanduhr. Leider funktioniert die nicht mehr gut, die lief genau eine Stunde. Das war meine Vertriebssanduhr. Eine Stunde. Jetzt kann man sich natürlich auch einen Timer mit dem Handy stellen, kannst auch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde einstellen und einfach mal dir die Zeit geben. Weil manche, die machen dann 3 Termine in Folge und sagen, oh, Ziel erreicht und machen Feierabend. Ja. Das kann ich auch nicht verstehen. Wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf.
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv.
Also für die, die auf YouTube schauen, ne, ihr müsstet mal die Helena sehen, wie die immer strahlt, wenn es um Vertrieb geht. Und das ist ja eine super Haltung. Was mich jetzt interessiert, aus einer eigenen Geschichte heraus, wurdest du da schon mal drauf angesprochen, Helena, von irgendwelchen Kunden, die gesagt haben, Mensch, ihnen macht es ja richtig Spaß, das Verkaufen?
Auf jeden Fall. Also um ehrlich zu sein, ist das nicht nur, wenn ich über Vertrieb spreche, sondern ich habe echt selten mal schlechte Laune oder einen schlechten Tag. Klar gibt es mal Momente, da ist man mal, ne, ja, wenn es jetzt regnet, wie jetzt gerade die letzten Wochen, das nervt dann mal. Aber so an sich wurde ich da tatsächlich schon, ich würde nicht sagen, oft drauf angesprochen, aber ich glaube, es macht unterbewusst sehr viel mit der Gesprächsatmosphäre. Wenn du einfach, so wie du im Raum erscheinst, so wird es natürlich auch zurückreflektiert.
Ja, also ich glaube, was du jetzt gerade sagst, weil so ein gutes Stimmungsmanagement, also wie komme ich rüber? Weil Leute kaufen ja auch gerne was von Menschen, die gut drauf sind. Wenn du aussiehst wie 3 Tage Regenwetter oder wie das Leiden Christi, dann kauft ja niemand gerne bei dir. Darum ist ja auch ein gutes Stimmungsmanagement total wichtig. Machst du denn irgendwas, Helena, um dich in eine gute Stimmung zu versetzen oder ist es bei dir so der Grundvibe eh?
Gute Frage. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Also wenn ich merke, ich sag mal so, es ist schon ein Grundvibe, den ich habe, aber ich arbeite da auch sehr, sehr viel dran. Ich weiß nicht, ob du das im Hintergrund siehst. Das ist zum Beispiel auch so eine Visionscollage. Ich habe eine Zielcollage. Ich habe Sachen, die mich an positive Dinge erinnern. Das ist einfach so eine Grundstimmung, an der ich lange gearbeitet habe. Das habe ich nicht einfach, das wurde mir nicht in die Wiege gelegt, sondern ich habe einfach gelernt, mein Mindset darauf auszurichten. Ne? Wenn ich dann mal merke, okay, da kommt jetzt zum Beispiel eine Absage rein, mit der ich gerechnet habe und der Umsatz kommt nicht rein. Natürlich zieht das einen runter, das kann dir keiner erzählen. Das nervt, das ist frustrierend, du denkst dir, meine Arbeit wird hier nicht wertgeschätzt, es läuft alles nicht. Dann erlaube ich mir einfach mal, auch diese Gefühle zuzulassen. Das ist auch ganz wichtig, sich einfach mal zu ärgern, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ne? So, einfach mal kurz die E-Mails vielleicht mal spazieren gehen, ganz kurz. Und dann einfach mal sich wieder klar machen, am Ende des Tages entscheide ich immer noch über meinen Erfolg. So, und dann schaue ich mir meine Sachen hier wieder an, erinnere mich an meine Erfolge, die ich hatte in meiner Vergangenheit und sage, das ist gang und gäbe, zack, weitermachen, jetzt erst recht. So, und das ist eigentlich am Ende des Tages alles eine extreme Mindset-Sache.
Cooler Punkt, weil du sagst, du guckst dir auch deine Ziele an. Aber ich sage den Leuten, du brauchst einfach, wenn du startest und losläufst, ein Warum, das wirklich stark ist. Also stark genug, dass du auch mal durch ein Tal durchkommst. Weil so ein bisschen Warum, das ist okay, solange es gut läuft, reicht dir das. Aber wenn es mal harter Fahrt, wenn du mal wirklich getestet wirst, dann brauchst du ein starkes Warum. Und da wünsche ich jedem, dass er auf seinem Board oder in seiner Vision oder in seinen Zielen im Leben irgendwas hat, was ihm Grund gibt, dann weiterzumachen, wenn es wehtut.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Also Erfolg beginnt im Kopf. Das sind immer so Floskeln, die man so mitnimmt, wenn es um Mindset geht. Aber das ist nicht umsonst so. Ein Sportler zum Beispiel, ich vergleiche das immer sehr gerne mit Sport, weil ich selber mal Leistungssportlerin war und auch immer noch sehr viel Sport mache, der hat in seinem Kopf schon gewonnen. Und du merkst, ich gucke mir zum Beispiel unglaublich gerne Tennis an. Und du merkst schon im Vorhinein, wenn jemand Angst hat vor diesem Spiel, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch ist, dass er verlieren wird oder sie. Es ist ja, alles, wie richte ich mein Mindset aus? Warum ist zum Beispiel ein Rafael Nadal eine Top 1, eine Legende seit fast 20 Jahren, kann man ja schon fast sagen. Warum? Weil der ist hier, dass seine Emotionen und das, was er will, richtig managen kann.
Und weil er auch auf den Platz geht, um zu gewinnen.
Genau.
Weil manche sagen ja so, dabei sein ist alles, das olympische Prinzip. Dann sage ich, come on, ein Athlet, der auf die Olympiade geht, der will doch nicht nur dabei sein, der will eine Medaille mit nach Hause nehmen, verdammte Axt. Ja, also da geht ja keiner hin und sagt, ich war halt da, sondern die wollen gewinnen, die bereiten sich ihr ganzes Leben drauf vor. Da will man nicht nur dabei sein, so ist es doch im Vertrieb auch. Du trittst an, um zu gewinnen, um einen Deal zu machen. Du trittst nicht einfach nur an, weil es beim Kunden netten und lecker Kaffee gibt. Das ist ja nicht das Ziel.
Das ist auch so. Ja, du trittst an, um zu gewinnen, ganz einfach. Das hast du sehr gut zusammengefasst.
Ja. So habe ich es verstanden, weil das ist ja dieses Prinzip. Es gibt noch ein anderes Thema, was mich interessiert. Ich finde, da wird immer viel drüber gesprochen und wir haben mal so immer wieder das Thema junge Frauen im Vertrieb. Ich weiß gar nicht, was die Story darüber ist, aber ich weiß, es beschäftigt viele Unternehmen, weil ich habe in meinem Team damals als Handelsvertreter hatte ich viele Damen und wir kamen mega klar und die waren auch sehr erfolgreich. Gleichzeitig merke ich immer wieder, auch jetzt in meinen Schulungen, dass der Anteil von gerade etwas jüngeren Damen im Vertrieb sehr rückläufig ist. Hast du da eine Erklärung für? Weil ich würde dich mal in diese Kategorie einfach reinnehmen, wenn ich das überhaupt darf.
Oh, joi, damit hast du jetzt echt ein Fass aufgemacht. Jetzt müssen wir das echt zu Ende diskutieren, das Thema. Aber ich finde es sehr gut, weil wir haben ja das Thema auch schon vorher so ein bisschen angeschnitten und ich sehe das vielleicht. Also obwohl ich eine junge Frau bin, offensichtlicherweise, sehe ich das Thema so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und zwar, also ich würde, erinnere mich gerne nochmal, welche Frage du gestellt hast, und zwar, woran könnte das liegen? Ich persönlich finde, und das ist ein Thema, was mir immer wieder auffällt, dass ich Frauen allgemein, und jetzt weiß ich schon, wie das vielleicht interpretiert werden kann, ich sage es trotzdem, ich finde, Frauen sind teilweise selber schuld daran, dass sie klein gehalten werden. So, und jetzt kommt, was hat sie gesagt? Ne? So, das kann ich auch erklären. Es wird unglaublich viel. Ich persönlich hatte sehr, 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 sehr selten, das kann ich vielleicht an einer Hand abzählen, Probleme ernst genommen zu werden. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, ich habe sehr, 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 sehr selten, also ich werde unglaublich oft genauso ernst und voll genommen wie meine männlichen Kollegen. Es,
klar, so, ja, natürlich.
Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich so positioniere, und zwar komplett unterbewusst. Ich komme da rein, ich möchte Business machen, ich möchte meine Abschlüsse erzielen, ich möchte pitchen, ich mache meine Kaltakquise genauso wie meine männlichen Kollegen mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass die überhaupt nicht auf die Idee kommen, mich irgendwie in so eine Schublade zu stecken, ach, das ist so ein kleines süßes Püppchen zum Beispiel. Klar, man muss sagen, wir hatten das Thema auch, natürlich, wenn du jünger bist, wenn du dann auch noch jünger aussiehst, als du vielleicht tatsächlich bist. Ich wurde auch schon mal auf 22 geschätzt, auf 20 geschätzt, ja. Dann hast du natürlich erstmal so dieses, ja, was kann die denn überhaupt? Was will die mir erzählen über Vertrieb, über Vermarktungsstrategien? Ich, alter Hase, Ü50 Vertriebler, der das Ding hier 30 Jahre aufgebaut hat. Und dann musst du natürlich schauen, dass du in deiner Kompetenz dich so beweist, dass du dann für voll genommen wirst. Aber, und das kann ich wirklich sagen, wenn du dann dieses Level erreicht hast, dann merkst du nochmal so eine Schippe mehr Respekt. So dieses, wow, das habe ich jetzt gar nicht erwartet und sie hat mich überrascht in ihrer Kompetenz. Mhm. Na? Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich sage. Es gibt absolut überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass es irgendwie Female Empowerment geben. Also ich finde es gut, dass es das gibt. Ich bin da auch totale Befürworterin, dass man da das Thema aufmacht und darauf aufmerksam macht, dass zum Beispiel Frauen in weniger Führungspositionen sind. Aber das liegt sicherlich nicht daran, dass das jetzt irgendwie entschieden worden ist. Sondern, dass Frauen sich einfach allgemein kleiner halten, das ist meine Theorie, und gar nicht sich so weit trauen, diesen Schritt in Richtung Führungsebene zu gehen, beispielsweise. Und das ist genauso wie im Vertrieb. Diese Angst einfach, oh, ich bin ja eine Frau, ich bin jung, klein, schmächtig, blond, ich werde doch gar nicht für ernst genommen und deswegen versuche ich es gar nicht in so einer männerdominierten Branche zum Beispiel.
Das gibt's natürlich. Also ich habe natürlich auch Kunden, das ist sehr, sehr männerdominiert und da ist ganz selten mal eine Dame mit dabei. Weil ich frage das deswegen, weil auch bei uns im Team, wir haben diese Themen in dem Sinne nicht. Und auch aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich mir überlege im Verlag, meine erfolgreichste Vertrieblerin in Deutschland, das war auch eine Dame.
Ja.
Und die hat das auf ihre ganz charmante eigene Art gemacht. Und klar, und du sprichst, glaube ich, einen ganz guten Punkt an, gerade wenn man ein bisschen jünger ist. Ich meine, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich sah ja immer aus wie so ein kleiner Milchbubi. Und also ich sah mit 24 noch aus wie 17 wahrscheinlich. Irgendwie so, die haben sich immer gedacht, krass, wie ist denn der hergekommen? Mit dem Fahrrad? Hat der schon einen Führerschein? Und natürlich, und du hast es schön gesagt, da musst du dich beweisen. Und ich glaube, das ist unabhängig vom Geschlecht. Natürlich gibt es merkwürdige Menschen. Ich glaube, wenn wir die mal ausklammern, die sind einfach komisch. Ne? Wenn du da jünger bist oder wenn du eine Frau bist oder was weiß ich was, das könnten wir jetzt noch weiter spinnen in Richtung kulturelle Themen. Die sind da einfach merkwürdig. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es gut, dass du sagst, hey, ich bin selber verantwortlich, wie ich mich positioniere. Und vielleicht ist es ja auch ein Shoutout oder Appell an Damen, die sich überlegen, gehe ich jetzt in den Vertrieb oder nicht. Also nach dem Motto, trau dich mal, es ist ein großartiger Job. Weil ich habe das erlebt bei mir im Team. Ich hatte auch eine alleinerziehende Mutti da. Und die sagte, dieser Job ist einfach mega, weil ich werde nach Leistung bezahlt, ich kann mir meine Zeit frei einteilen und so habe ich auch Zeit für mein Kind.
Ja, genau so ist es.
Und das kriege ich in einem anderen Job gar nicht so leicht gemanagt. Und im Vertrieb kann ich relativ flexibel, wenn meine Zahlen stimmen, meine Zeiten einteilen. Und das fand ich eine ganz coole Perspektive darauf. Weil es ist ja immer die Frage, woran das liegt. Weil mich haben auch schon Kunden von mir angesprochen und sagten, wie kriegen wir denn mehr Frauen in den Vertrieb? Das wäre ja eigentlich auch nochmal cool von der Zielgruppe her. Weil wir haben ja immer weniger Menschen und wenn wir jetzt nur noch Männer haben, dann wird es ja immer schwieriger. Dann sage ich, ja, müsste halt gucken, woran das liegen könnte.
Ist das jetzt eine Frage an mich oder so ein bisschen?
Ja, das ist eine Frage an dich. Das war keine rein rhetorische Frage.
Also ich glaube, also als allererstes natürlich, dieser Punkt, das ist einfach ein strukturelles Problem, was ich sehe, dieses grundsätzliche Kleinhalten von sich selber aus. Ja, also damit kann jetzt keiner, der irgendwie Stellen sucht, Stellen besetzen möchte, irgendwas ändern. Was du allerdings ändern kannst, denke ich, ist einfach, und das ist ja auch etwas, was ich bei den Kunden immer wieder sehe. Ich möchte da gerne ein Beispiel nennen, ich hoffe, das passt. Thema Employer Branding. Wenn du jetzt zum Beispiel als Physiotherapeut, hatte ich erst heute das Gespräch, dich darüber beklagst, Fachkräftemangel, ich finde keine richtigen Leute und dann sind die jungen Leute auch noch faul, die Gen Z ist sowieso ganz komisch, die wollen nicht mehr arbeiten, ja, dann lehnst du dich zurück in deinen ganzen Ausredenkreis. Und dann stelle ich aber fest, wenn ich in deine Praxis gehe, da wurde seit 20 Jahren nicht renoviert, die Geräte rosten ohne Ende ab, da arbeitet immer noch dieselbe Vorzimmerdame, die nicht mal ein kurzes Lächeln über die Lippen bringt, dann habe ich als junge, engagierte Frau einfach keinen Bock da zu arbeiten. Und das ist genau dasselbe, wenn ich das so ein bisschen übertragen darf jetzt in die Vertriebswelt. Ich glaube einfach, dass lass doch mal die Mädels über ihren Job sprechen. Das ist das, was ich meine mit Employer Branding. Ihr braucht mehr Geschichten, ihr braucht mehr Einblicke, dass auch die Leute sehen, also die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber, hey, cool, da sind taffe, freche teilweise Mädels, die sagen, hey, Hands-on-Mentality, ich habe da richtig Bock drauf, Vertrieb ist der geilste Job auf der Welt. Und dann werden sich die Leute auch bewerben. Das ist bestes Beispiel, mein alter Arbeitgeber. Da saß ich in, habe ich auch die Basis, die Vertriebsschulungen gemacht, also immer die Anfangsschulungen zur Begrüßung im vertrieblichen Teil. Und da waren teilweise mehr Mädels dabei als Jungs. Und wir sprechen hier von einer Gruppe von 20, 30 neuen Kollegen und Kolleginnen, die angefangen haben. Und das auch, weil die das vorleben und auch auf Instagram sich so positioniert haben und einfach mal die Mitarbeiter sprechen lassen haben.
Ja, finde ich einen total schlauen Punkt. Ich meine, alleine, dass ich dich auf das Thema angesprochen werde, kann ich schon zerfetzt werden. Ja, ein Mann wäre das wahrscheinlich nicht gefragt worden, wie das als junger Mann ist im Vertrieb. Na, das stimmt nicht. Da habe ich mal eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, wie das war, als junger Kerl einzusteigen. Weil, das hat mit dem Thema zu tun, was du gesagt hast, Reputation muss man sich erstmal verdienen. Mhm. Und jetzt das Thema Employer Branding. Und ich bin so froh, dass du das so sagst. Ich meine, ich habe ja mal Nachwuchsmarketing verkauft. Und ich erinnere mich, ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, verjährt, das kann ich sagen. Es gab da so eine Bank und die hat eine Anzeige geschaltet. Und auf der Anzeige waren lauter wilde Typen drauf und wilde Mädels mit krassen Frisuren und also wirklich so richtige Rebellen. Ja. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat als junger Kerl. Das war wahrscheinlich der jugendliche Leichtsinn. Dann sage ich, sagen Sie mal, bei Ihrer Anzeige, da interessiert mich jetzt schon, wenn sich jemand mit so einer Frisur bei Ihnen bewirbt, darf der so in der Bank arbeiten? Entrüsteter Blick, Helena. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, was bringt es denn dann, sowas in eine Anzeige reinzumachen? Also allein schon die Außenkommunikation, du lockst da Menschen ein, was gar nicht matcht. Dann zeigst doch echt, oder wenn ich in die Bank reinkomme und ich sehe total flippige Anzeige erstmal, dann komme ich da rein und dann ist es irgendwie eine Ansammlung von lauter Spießern. Ich meine, es ist mittlerweile nicht mehr so. Wobei ich finde, wenn jetzt alle in weißen Sneakern rumlaufen, ist es auch so eine Art Uniform. Ist wieder ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist super wichtig, was kommuniziere ich und den Leuten einfach einen Einblick geben. Das ist ja wie, wenn du mit Social Media erst dann anfängst, wenn du das erste Mal eine Stelle zu besetzen hast. Und sagst, hallo, da bin ich. Ich meine, das interessiert doch keinen Menschen. Dann sage ich, da zeigt doch ein bisschen auf Instagram. Zeigt euch ein bisschen behind the scenes. Und wenn ihr dann sagt, übrigens, ist eine Stelle frei, dann sagen die Leute, ey, euch folge ich schon länger. Fand ich eh immer cool. Und dann geben die vielleicht einen Tipp jemanden, der gerade was sucht. Oder sie bewerben sich vielleicht sogar selbst. Ich glaube, da hast du was ganz, ganz Wahres gesagt. Und wenn ich natürlich in dem im Profil immer nur irgendwelche Typen sehe, dann frage ich mich, passe ich da überhaupt rein?
So ist es. Ja.
Ja. Also die Leute mal auch drüber sprechen lassen. Das finde ich immer gut, wenn die Mitarbeitenden zu Markenbotschaftern werden.
Auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig. Aber Employer Branding, also das ist ja auch zum Beispiel ein Bereich, den ich auch vertreibe in der Medienbranche, ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Also ich glaube, da könnte ich allein schon eine Stunde Podcast-Folge zu aufnehmen, was man da alles richtig und falsch machen kann. Zusammenfassend kann man einfach sagen, das, was ich nach außen hin kommuniziere, ziehe ich auch an. Und wenn auf meiner Stellenausschreibung nur junge, muss man, sage ich jetzt mal so ironischerweise, geleckte Männer aussehen, wie auf Wolf of Wall Street. Du, dann spreche ich die halt auch nur an. Das ist doch klar. Dann brauche ich mich nicht beschweren, dass sich keine Mädels bewerben. Würde ich auch nicht machen. Das wäre mir viel zu viel Testosteron in dem Raum.
Ja, oder? Also, vielleicht ist ja die Theorie, ich weiß ja nicht, was jemand reitet, so eine Anzeige zu schalten, aber vielleicht ist ja die Theorie, Mensch, dann sieht die lauter nette junge Männer und dann bewirbt die sich.
Ja, Theorie und Praxis ist nicht immer zusammen.
Ja, das ist vielleicht eher mit dem Augenzwinkern gesagt, aber ich weiß es auch nicht. Ich sehe ja diese Anzeigen auch und stelle mir dann die Frage, spreche ich damit die richtige Zielgruppe an? Ist das der Wunsch? Ja. Komm, weil Employer Branding, ich weiß genau, jetzt sind alle mit gespitzten Ohren und sagt, ja, jetzt sagt sie, sie könnte darüber eine ganze Stunde Podcast machen. Jetzt sag doch mal, hast du so drei Tipps, wenn jetzt jemand sagt, kleineres Unternehmen, ich suche Leute. Mir geht es gar nicht so sehr um das Thema Männlein, Weiblein, sondern ich suche einfach Menschen, die in meine Firma reinpassen, die Bock haben zu arbeiten. Hast du so drei Tipps, die man hier beachten sollte?
Ich würde es jetzt nicht nummerieren, aber so ad hoc würde mir definitiv erstmal also als allererstes sich erstmal klar zu werden, dass es in der heutigen Zeit unglaublich stark darauf ankommt, eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Deswegen kommt ja auch dieser super fancy Name Employer Branding, ja. Arbeitgebermarke. Das ist das, was ich als Arbeitgebermarke kommunizieren möchte. Das muss nicht unbedingt immer meine Marke als solche sein, sondern das, was ich als Arbeitgebermarke, als was also für meine Mitarbeiter kommunizieren möchte. Also das ist so das allererste, was sich die meisten erstmal, wenn ich das mit denen bespreche, so, was ist das und wieso sollten wir, warum ist das wichtig? Naja, du musst dir doch bewusst sein, was habe ich zu bieten, welche Menschen möchte ich ansprechen, was sollen die für Aufgaben erfüllen, welchen Spirit lebe ich überhaupt als Arbeitgebermarke? Bin ich in der Startup-Kultur, in diesem Berliner Style oder ist das eher ein bisschen konservativer gehalten? Das sind so Sachen einfach, das hat man in der heutigen Zeit einfach gar nicht auf dem Schirm, wie wichtig das ist, sich erstmal diese Kernwerte einer Arbeitgebermarke zu definieren. Das ist Punkt 1. Also bevor wir überhaupt von über irgendwelche Maßnahmen sprechen, ist das so der erste Punkt, den ich mit Kunden und Kundinnen durchgehe, bevor da überhaupt erstmal ein Deal zustande kommt. Weil ich kann mit niemandem zusammenarbeiten, der diese Kernbereiche nicht definiert hat für sich selber. So. Das ist dann der erste Punkt. Gehen wir dann mal davon aus, du bist dir bewusst, was willst du leben, welchen Spirit lebst du, was hast du für Benefits, wen willst du ansprechen? Dann ist natürlich das Wichtige, wer viel sät, wird viel ernten. Es reicht einfach in der heutigen Zeit nicht mehr zu sagen, ich schalte mal eine Stellenanzeige hier in den Nürnberger Nachrichten und schaue dann einfach, dass wer sich bewirbt. So, du musst dich unglaublich weit und divers aufstellen, damit du überhaupt eine Möglichkeit hast, viele Leute anzusprechen. Das ist einfach in der heutigen Zeit so. Wer sichtbar ist, gewinnt. Und deswegen ist der Ansatz auch, sich nicht nur, selbst wenn du, also am allereinfachsten ist es, du setzt dir ein Budget, sagst, okay, für eine neue Mitarbeiterkampagne oder fürs allgemeine Recruiting-Thema ist mir dieses Budget hier, also das ist meine absolute Schmerzgrenze oder dieser Rahmen sollte für mich erfüllt sein. Und dann schaust du, dass du dieses Budget auf mehrere Kanäle verteilst. Und das auch gerne offline, online. Man muss einfach schauen, und da komme ich dann ja ins Spiel, wo tummelt sich die Zielgruppe? Was würde am meisten Sinn machen? Und was können wir natürlich auch für dieses Budget erreichen?
Klar. Ja, manchmal muss man vielleicht auch den Kunden dann sagen, das ist nicht so ganz realistisch. Genau. Ja, also erster Punkt, um das mal zusammenzufassen, ist meine Arbeitgebermarke. Also für welche Werte soll ich stehen? Welchen Stil möchte ich? Weil es bringt ja auch nichts. Ich glaube, da passt das Beispiel ganz gut. So eine Anzeige zu schalten mit ganz wilden Menschen, da kommst du rein und es ist eher viel konservativer. Genau. Hast du schlechtes Erwartungsmanagement gemacht. Und der zweite Punkt ist einfach, Multikanal und Sichtbarkeit ist King. Also, dass man dich einfach auf mehreren Kanälen sieht und vor allem, dass du es wahrscheinlich auch regelmäßig bespielst.
Und ja, genau das. Und der dritte Punkt, den kann ich vielleicht noch drauflegen, offen sein und sich der Zeit und den Prozessen anzupassen. Bestes Beispiel, ich habe so oft Gespräche mit irgendwelchen Unternehmern, die da Ü50 sind, sich zurücklehnen, sobald ich dann anfange, über dieses Thema zu sprechen. Die haben Bedarf, ja, ganz klar, händeringend. Und dann kommt so, dann kommt immer dieser Move so zurück. Nee. Also, wenn sich jemand so schade ist, nicht mal so eine Bewerbungsmappe rüber zu schicken, dann will ich ihn nicht. So. Und da muss ich schon immer lachen, wo ich mir denke, das hat doch nichts mit Ansprüche runterschrauben zu tun, sondern das bedeutet, dass sich der Prozess geändert hat. Ich habe zum Beispiel jetzt ganz neu einen Kunden gehabt, der interessiert ist an so einer Chatbot-Lösung, dass du quasi auf eine Werbeanzeige klickst und den potenziellen Bewerber, Bewerberin vorqualifizierst in den Chat und dann weiterleitest auf dein WhatsApp oder wie auch immer Lead-Formular und dann immer noch für dich entscheidest, okay, hört sich interessant an, bring mal deine Bewerbungsunterlagen mit. Hat was mit Prozess anpassen zu tun an den heutigen Stil.
Ja, es ist ja viel schneller geworden. Ich meine, du sprichst da gerade was an. Ich habe am Anfang gesagt, kriegen die Leute noch nicht mal ein Anschreiben hin? Weil ich möchte ja wissen, warum hat denn der sich beworben? Du kriegst einfach so völlig random einen Lebenslauf. Und dann denkst du, okay, ja. Gut, danke. Und du bist ja auch anders gewöhnt. Und gleichzeitig, und darum ist auch wichtig, sich mit seinem Team auszutauschen oder eben offen zu sein für Feedback, zu sagen, naja, der Lebenslauf sieht ja jetzt erstmal interessant an. Da kann man sagen, hey, sieht ganz interessant aus, wollen wir mal quatschen. Und darum haben wir mittlerweile einen mehrstufigen Bewerbungsprozess. Klar, gucken wir uns die Unterlagen an. Dann gibt es ein vorqualifiziertes Gespräch mit meiner Referentin der Geschäftsleitung. Dann telefoniere ich mit den Menschen, weil ich will ein bisschen wissen, weil Kunden rufen ja hier auch an. Ich will wissen, wie ist denn so der erste Moment?
Ja.
Wenn einer rangeht und erstmal ins Telefon brüllt, dann weiß ich, das ist schwierig. So für die Kundenzufriedenheit. Ja. Dann gibt es ein dezidiertes Interview, dann machen wir eine kleine Assessment Center Übung und dann gibt es noch ein Teaminterview. Weil eine Sache möchte ich nicht, ich möchte niemanden im Team haben, der nicht reinpasst. Ja. Weil ich habe gerade so ein geniales Team, das muss matchen von der Chemie. Weil es bringt, wenn da, das läuft so rund, wenn da so ein Störfaktor drin ist, schwierig.
Auf jeden Fall.
Darum beteilige ich mein Team. Und die Leute lernen auch das Team kennen. Also es ist ja ein gegenseitiges Vorstellen. Weil vielleicht denken die, ja, mit dem Chef würde ich klarkommen, aber mit den Kollegen, um Himmels Willen, das tue ich mir nicht an. Oder die Kollegen sind nett, aber dieser Chef, heieiei. Ja, da muss halt jeder von sich wissen. Und ich glaube, in der Haltung finde ich es ganz nützlich. Und so wird auch das Marketing ganz gut. Ich würde auch niemand Remote-Arbeit versprechen, wenn ich es nicht anbieten kann.
Sowieso, nur weil es in der heutigen Zeit angeboten wird und sich dann ein Unternehmer denkt, das ist genau das wie der Arbeitgebermarke, ja? Okay, alle machen jetzt 4-Tage-Woche, muss ich jetzt reinmachen, bei mir auch anbieten. Aber wenn es dein Unternehmen die Prozesse nicht zulassen und es einfach keinen Sinn macht, dann biete es nicht an. Weil sonst werden sich genau die Leute wegen diesem Arbeitsmodell bei dir bewerben. Das macht einfach keinen Sinn. Und das ist ganz, ganz vielen da draußen überhaupt nicht klar.
Danke für den Exkurs, Helena. Ich würde noch ein anderes Thema mich interessieren, weil du sagst ja, ich bin im Vertrieb, ich liebe das und ich brenne dafür. Das merkt man auch deutlich. Jeder, der es hier anhört und es nicht merkt, dass du Vertrieb brennst und für dein eigenes Thema. Ne? Ich habe dich ja nur ein bisschen anstupfen müssen und da hast du schon erzählt, Employer Branding. Mit einer unglaublichen Begeisterung und ich glaube, Begeisterung ist ja was sehr ansteckend ist. Und gleichzeitig interessiert mich, hast du so drei deiner Tipps oder Learnings der letzten Zeit, wo du sagst, die würde ich gerne mal teilen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern der Sales Couch. Was kannst du denen mitgeben? Was hast du gelernt in den letzten paar Jahren?
Sehr, sehr coole Frage und da fallen mir ad hoc auf jeden Fall ein paar Sachen ein. Und zwar das, was ich selber immer predige und auch lehre, auch ganz laut in meinem Podcast ist, verkaufen ist zuhören, verstehen, helfen. Das ist meine Definition. Du musst richtig zuhören, damit du verstehen kannst, was dein Gegenüber dir überhaupt sagen will, was für ein Bedarf ist, damit du helfen kannst. Das ist eine logische Abfolge. So, das ist der erste Punkt.
Total. Dürfen wir das nochmal unterstreichen mit dem Verstehen? Es gibt in einem Seminar von uns immer eine Stelle, wo wir immer sagen, mehr verstehen, weniger interpretieren.
So ist es.
Da sind ja einige total groß. Ne? Die hören weder zu, noch verstehen sie, aber sie wollen immer helfen. Und der andere muss ja das Gefühl haben, dass du ihm helfen kannst, damit er kauft. Und das geht ja nur, wenn du vorher zugehört hast und verstanden hast und der andere das merkt. Cool, erster Punkt, nehmbar, ist gekauft.
Ja, so ist es. Und dafür bist du ja auch im Verkaufsgespräch. Du darfst dir ja gerne Notizen machen. Die meisten, die sagen, nur weil die meisten reagieren so, der Kunde gibt irgendeinen Impuls raus, antwortet dir irgendwas und direkt muss deine Idee raus. Schreib dir doch deine Idee erstmal auf, weil die kann schon längst, die kann verfallen nach den nächsten drei Antworten, weil sich dann was ganz Neues, anderes ergibt, eine Information, die zu der ersten Idee überhaupt nicht mehr passt. Deswegen zuhören, verstehen, helfen. Abgehakt. Zweiter Punkt ist, und das ist immer so ein bisschen mein Ziel, aber das ist auch meine persönliche Präferenz, das darf jeder selber interpretieren, jeder selber für sich herausfinden. Für mich persönlich muss sich ein Verkaufsgespräch so anfühlen wie ein Gespräch mit einem guten Freund, der mit dir über seine geschäftliche Situation spricht. Und zwar schmeiße ich als allererstes immer den Verkaufsgedanken über Bord, sondern möchte erstmal einfach eine Unterhaltung führen. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Ich will Sales, Sales, Sales. Der Sales ist am Ende des Tages eine logische Konsequenz. Das ist für mich die Enddefinition von einem Verkaufsgespräch, von einem erfolgreichen Verkaufsgespräch. Und wenn ich es schaffe, und das ist genau das, was ich meine, so wie ich mit dir spreche, so rede ich auch mit meinen Kunden. Da geht auch mal was Lockeres über die Lippen. Da kommt auch mal ein Spruch, ich bin mal frecher. Aber so bin ich halt einfach. So rede ich auch mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinem Schatzi. So war ich immer. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, den ich gesteckt habe für mich selber einfach. wo ich sage, das muss ich so anfühlen und dann bin ich so, wie ich bin und so bin ich am besten in meinem Verkaufsstil.
Mhm. Das heißt, die Haltung nichts wollen müssen, würde ich jetzt mal nennen. Ja, wenn der Eindruck vermittelt wird, du hast es total nötig, jetzt hier eine Unterschrift hinzukriegen, dann wird es ja auch ein bisschen pushy und Druck erzeugt Gegendruck. Und bei dir entsteht eben Sog, weil du sagst, bei mir, ich vermittle den Eindruck, ich will erstmal zuhören, verstehen, also nichts wollen müssen. Okay, nehmen wir auch.
Genau.
Komm, gib uns noch was Drittes.
Der dritte Punkt ist, alles, also Vertrieb ist Fleißsache. Es ist einfach nur Fleißsache. Also wirklich, ich sag immer, du kannst die besten Kommunikationsskills haben, der beste Psychologe sein. Am Ende des Tages wird der Fleißige immer den Talentierten schlagen, weil da einfach mehr Aktivität hintersteckt. Ich habe schon mittelmäßige Verkäufer gesehen auch, die am Ende des Tages nichts Besonderes machen, auf Masse gehen, immer wieder dasselbe pitchen, dieselben Produkte verkaufen, aber aufgrund dieser Masse erfolgreicher sind als die Talentierten, die zweimal den Hörer in die Hand nehmen und einen Termin machen.
Ja, das ist, manchmal macht Talent auch faul. Die Leute sind verwöhnt. Und ich weißt du, Helena, ich kenne Menschen, die sind echt talentiert in manchen Sachen. Und weil ihnen alles immer so leicht fällt, wenn es dann darum geht, mal ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen zu investieren, dann geben sie auf. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du als Talent bei mir in einem Vertriebsseminar sitzt und faul bist. Da hast du keine gute Zeit mit mir, weil da drehe ich immer durch, weil ich denke, ich sehe ja das Potenzial und denke, Alter.
Ja.
Mach mal Pedal to the Metal, mein Freund oder Freundin, gib ja. Gas. Also das, da habe ich ganz viel Mühe mit. Und du hast so recht, Vertrieb, du kannst so viel erreichen dadurch, dass du fleißig bist. Und stell dir mal vor, hast ein gewisses Talent und bist auch noch fleißig.
Also das ist einfach, das will man sich gar nicht ausmalen, wenn Leute, die ihr Talent voll ausschöpfen mit ihrem Fleiß, was die alles erreichen können, das ist Wahnsinn.
Ja, klar. Also das ist mega. Und ich glaube, da anzusetzen, mega. Also vielen Dank für die drei Punkte. Nehmen wir alle mit. Ich glaube, wenn ich so auf die Zeit gucke, ist jetzt auch so ein guter Zeitpunkt für dein Shoutout. Was möchtest du denn der Zuhörerschaft, der Sales Couch mit auf den Weg gehen? Mach gerne einen Shoutout. Hau einen raus, Helena. Das Schlusswort gehört so dir, bevor ich es abmoderiere.
Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, für die Plattform hier auch, die du bietest. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und wie gesagt, wir haben es schon festgestellt, wir können ja also wirklich Tag und Nacht über Vertrieb reden. Es macht einfach nur Spaß, mit jemandem zu reden, der auch diese Leidenschaft einfach in sich hat. Und was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass Vertrieb am Ende des Tages, und das ist das, was ich an Vertrieb so sehr liebe, der fairste Job überhaupt ist, weil es wird nicht aufs Geschlecht geschaut, auf deine Herkunft, auf deine Abschlüsse, auf dein Alter, ja, was du alles davor, danach machen wirst. Es wird nur darauf geschaut, was du leistest. Und das befreit mich so sehr von allem, wo ich mir denke, es ist egal, was in Vergangenheit passiert ist, es ist egal, was in der Zukunft passiert. Heute zählt nur, was ich mache und das ist am Ende des Tages, dafür werde ich bezahlt. Und dann sehe ich auf meinem Gehaltszettel, auf meiner Abrechnung, ob ich viel oder wenig gemacht habe. Und das ist fair. Darüber entscheidet niemand anderes. Und das möchte ich einfach so ein bisschen als Abschluss geben. Leute, Vertrieb ist fair, traut euch einfach. Vertrieb ist ein geiler Job und befreit euch einfach von allen Ängsten, sondern geht einfach ins Machen rein.
Cool, ein mega Schlusswort. Danke, Helena. Danke dir, dass du hier heute zugehört hast und deine Zeit investiert hast. Wir beide sind raus und sagen Dankeschön. Und dir wünsche ich jetzt noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.